Gnade sei mit euch
und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich darf herzliche Grüße aus der Gemeinde in Gießen bestellen und möchte, bevor wir mit der Predigt beginnen, noch einmal beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Du sprichst nicht nur vor 2500 Jahren, sondern du sprichst durch dein Wort auch noch heute. Und wir bitten dich, dass du uns für dein Reden die Ohren öffnest und die Herzen öffnest und die Wahrheit deines Wortes tief in unseren Herzen verwurzelst. Amen. Wir hören auf den Abschnitt für die heutige Predigt und ihr findet den im Propheten Haggai. Haggai Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Ich glaube, auf dem Gottesdienstzettel stehen nur die Verse 1 bis 5, aber es sind die Verse 1 bis 15, die wir uns heute anschauen wollen. Also das gesamte erste Kapitel des Propheten Haggai. Ist nicht ganz leicht zu finden, ist im Alten Testament das drittletzte Buch. Vielleicht ist es einfacher, erstmal das Matthäusevangelium ganz am Anfang vom Neuen Testament aufzuschlagen und dann einfach zwei Bücher nach hinten und das dritte Buch ist dann der Prophet Haggai. Und wir hören Gottes lebendiges Wort, Haggai Kapitel 1, Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Da hörten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Serubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn der Heerscharen ihres Gottes in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des sechsten Monats, im zweiten Jahr des Königs Darius. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es tut mir wirklich leid. Ich habe leider keine Zeit. Jeder von euch hat das schon mal zu jemand anderem gesagt und jeder von euch hat das schon mal von irgendwem gehört. Im Prinzip haben wir doch alle ständig keine Zeit. Aber was ist eigentlich das Problem, warum wir keine Zeit haben? Klar, der Tag hat nur 24 Stunden und 24 Stunden sind schnell rum. Aber ich glaube, das Problem meistens, wenn wir sagen, ich habe keine Zeit, ist nicht die fehlende Zeit das Problem, sondern die Prioritäten. Häufig verwenden wir Zeit auf Dinge, die nicht unbedingt nötig sind und haben dann keine Zeit mehr für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Oder anders gesagt, selbst wenn unsere Tage 30 Stunden hätten, hätten wir nicht für alle Dinge Zeit und müssten wieder irgendwann irgendwo sagen, tut mir leid, da habe ich leider keine Zeit. Unsere Tage haben nur 24 Stunden und wir können einfach nicht alles machen. Und deswegen müssen wir uns entscheiden. Was ist wirklich wichtig und was ist unwichtig oder zumindest weniger wichtig? Und wir müssen Zeit einplanen, uns bewusst Zeit nehmen für die Dinge, die wirklich wichtig sind. Und die, die weniger wichtig sind, die kann man dann noch machen, wenn Zeit übrig ist. Wenn wir frustriert feststellen, dass wir für die wichtigen Dinge, für die wirklich wichtigen Dinge keine Zeit mehr haben, dann ist das Problem oft nicht die Zeit, sondern die falschen Prioritäten in unserem Leben. Und das ist nicht ein neues Problem. Es ist kein Problem, was es erst seit 20 oder 50 oder 100 Jahren gibt. Die Herausforderung, richtige Prioritäten im Leben zu setzen, diese Herausforderung, die gab es schon immer. Der Prophet Haggai nimmt uns in unserem Abschnitt mit in ein anderes Land, nämlich nach Kanaan. Er nimmt uns mit in eine andere Zeit, nämlich vor 2500 Jahren zu einem anderen Volk, nämlich dem Volk Israel. Aber wisst ihr, das Problem, was sie damals hatten, das ist genau das Gleiche, was wir heute oft haben. Sie haben Schwierigkeiten, die richtigen Prioritäten in ihrem Leben zu setzen. Und um das zu verstehen, versetzen wir uns mal in ihre Situation hinein. In welcher Situation lebten die Israeliten damals? Es war so ungefähr um 600 vor Christus. Da besiegten die Babylonier das kleine Königreich Juda mit seiner Hauptstadt Jerusalem. Ja, einst war dieses Königreich herrlich und groß gewesen, aber jetzt gab es nur noch einen kläglichen Rest und selbst dieser klägliche Rest wurde in drei Angriffswellen von den Babyloniern vernichtet, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und der Großteil der Bevölkerung nach Babylon verschleppt. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Gott hatte angekündigt, nach 70 Jahren wird diese Zeit der Gefangenschaft vorbei sein und dann werdet ihr wieder zurückkommen. Gott hatte sowohl das Exil angekündigt als auch die Rückkehr. Und nach dem Tod des großen Königs Nebukadnezar hatte dann auch das babylonische Reich ein schnelles Ende. Ein anderes großes Reich, die Meder und Perser, eroberten die Babylonier. Und der neue König der Perser hieß Kyros. Und Gott machte diesen Kyros zu seinem Werkzeug. Kurz nachdem er sein Amt angetreten hatte als neuer König, auch über Juda, erließ Kyros nämlich ein Gesetz, was es den Juden erlaubte, die ja in der Gefangenschaft in Babylon waren, zurückzukehren und dort in Jerusalem den Tempel wieder aufzubauen. Und tatsächlich machten sich Tausende von Juden auf den Weg. Und am Anfang waren sie vermutlich euphorisch. Endlich wieder zu Hause sein, endlich wieder im Tempel Gott anbeten. Wir lesen die Geschichte im Buch Esra. Aber dann kamen sie nach Jerusalem und was sie dort sahen, das war nicht das, woran sie sich erinnerten. Sie sahen, wie viel Arbeit vor ihnen lag. Jerusalem war ein einziger Trümmerhaufen, der Tempel war ein Trümmerfeld. Und jetzt waren so ungefähr 20 Jahre ins Land gegangen, seit sie zurückgekehrt waren. Wir befinden uns jetzt, als dieser Abschnitt gesprochen wurde, im Jahr 520 vor Christus. Und in diesem Jahr beruft Gott plötzlich Haggai als Propheten. Vers 1. Im zweiten Jahr des Königs Darius, das war der persische König, am ersten Tag des sechsten Monats erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Zerubabel, den Sohn Shealtiels, den Statthalter von Juda, und an Jeschua, den Sohn Jozadaks, den hohen Priester, folgendermaßen. Wir begegnen hier vier Personen. Erstens Darius, mittlerweile der neue König von Persien, der Nachfolger von Kyros. Dann Zerubabel. Zerubabel war ein Nachfahre König Davids, Enkel eines der letzten Könige von Israel, nämlich Jojachin. Und er war der weltliche Anführer, könnten wir sagen, der Rückkehrer. Er war nicht selbst König, er wird hier bezeichnet als Statthalter, aber innerhalb des Volkes Gottes sorgte er für Ordnung und war der Oberste. Als drittes begegnet uns Jeschua oder in manchen Übersetzungen auch Josua. Er war damals der Hohepriester, er war der geistliche Führer des Volkes. Ja, Zerubabel war für die weltlichen Dinge zuständig, Jeschua für die geistlichen. Und dann als vierte Person taucht hier Haggai auf, ein Prophet, durch den Gott jetzt spricht. Übrigens zum ersten Mal im verheißenen Land Kanaan, seitdem sie zurückgekehrt waren, redet Gott jetzt wieder. Zum ersten Mal seit dem Propheten Jeremia gibt es wieder eine Botschaft Gottes an sein Volk. Und wir wissen jetzt ganz genau den Tag, an welchem Gott redete, in unserer Zeitrechnung ist es der 29. August im Jahr 520 vor Christus. Aber warum redet Gott? Was ist sein Anliegen? Gott schaut auf Juda und Jerusalem, und er schaut auf die Rückkehrer aus dem Exil. Wie gesagt, sie waren jetzt mehr als 10 Jahre dort. Sie lebten in der alten Heimat, aber irgendwie war alles so mittelgut, so lauwarm. Ja, endlich gibt es wieder diese 3 Ämter, die es im Alten Bund gab. Da gibt es den König, zumindest fast einen König, Serubabel. Es gibt den Hohepriester Jeschua und jetzt gibt es auch wieder einen Propheten mit Haggai. Aber gerade eben an Serubabel sehen wir, naja, richtiger König war er nicht. Wirklicher König war er König Darius von Persien. Die Situation ist so mittel. Sie ist nicht so schlimm wie in der Gefangenschaft in Babylon, aber sie ist auch nicht wirkliche Freiheit. Und auch der geistliche Zustand des Volkes ist irgendwie so mittel. Ja, längst nicht alle Juden sind zurückgekehrt. Aber die, die zurückgekehrt waren, die meinten es wirklich ernst. Das waren die, die wirklich eine Sehnsucht hatten nach dem Tempel. Deswegen gaben sie ihre Existenz in Babylon auf. Vermutlich hatten sie sich so in 70 Jahren wirklich dort eine Existenz aufgebaut, vielleicht ein eigenes Haus, einen kleinen eigenen Betrieb oder so. Sie kehrten zurück, um beim Tempel zu sein, vorbildlich. Sie verschwendeten auch keine Zeit daran, jetzt fremde Götter anzubeten oder ihnen Altäre zu bauen, wie ihre Vorfahren vor der Gefangenschaft das getan hatten. Aber trotzdem war nicht alles gut. Denn obwohl sie so vorbildlich zurückgekehrt waren, breitete sich unter ihnen eine Krankheit aus. Und diese Krankheit, die ist viel subtiler, viel getarnter als die Krankheit vor der Gefangenschaft. Ihr Götze hieß nicht Baal oder Moloch, wie die Götzen vor der Gefangenschaft. Ihr Götze hieß mein Haus. Anders gesagt, sie setzten die falschen Prioritäten. Aber im Grunde war das mit den umgekehrten Prioritäten nur das Symptom für ihre Krankheit. Die Krankheit lag viel tiefer. Denn das Volk Gottes, die Israeliten, waren in ihrem Herzen träge geworden, geistlich träge geworden. Es folgte Gott nach, dieses Volk, aber irgendwie nur mit halbem Herzen. Und so ist mein Thema für heute Morgen die Krankheit geistlicher Trägheit. Wenn wir uns 3 Dinge anschauen, erstens die Symptome der Krankheit, das sind umgekehrte Prioritäten. Zweitens die Folgen der Krankheit sind umgekehrte Lebensträume. Und drittens die Heilung der Krankheit ist die Umkehr zu Gott. Gott schaut sein Volk an. Er sieht diese geistliche Trägheit und er beschließt, das anzusprechen. Nochmal Vers 1. Im 2. Jahr des Königs Darius, am 1. Tag des 6. Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Ja, man muss sich das so ähnlich vorstellen wie heute bei uns in einem Gottesdienst. Vorne steht Haggai, der Prophet, der Prediger. Und das Volk von Jerusalem hört zu, wie in so einem Gottesdienst. Es ist sogar gut möglich, dass an diesem Tag Feiertag war. Also es war sowieso Gottesdienst, alle kamen zusammen. Auf jeden Fall spricht jetzt der Botschafter Gottes. Und er fällt direkt mit der Tür ins Haus. Er sagt, liebe Israeliten, eure geistliche Trägheit, die zeigt sich an euren völlig falschen Prioritäten. Das ist mein erster Punkt. Die Symptome der Krankheit sind umgekehrte Prioritäten. Ja, wenn man heute Theologie studiert, dann lernt man, dass eine gute Predigt immer eine richtig gute Einleitung hat. Und in so einer Einleitung, da sollen dann die Hörer irgendwie auf das Thema der Predigt gelenkt werden, soll Interesse geweckt werden an dem, worum es heute geht. Kurz, die Gemeinde soll vorbereitet werden auf das, was sie heute erwartet. Das ist nicht falsch. Und meistens ist es sogar sehr sinnvoll. Aber Haggai macht es im Auftrag Gottes hier trotzdem anders. Haggai fällt direkt mit der Tür ins Haus. Vers 2, der Start der Predigt. So spricht der Herr der Heerscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Bam. Knallharte Analyse. Keine Samthandschuhe. Kein anschauliches Beispiel. Keine herzerwärmende Geschichte. Nein, direkt ins Gesicht. Das ist euer Problem. Euer Problem ist, ihr baut den Tempel nicht. Dafür dekoriert ihr eure Häuser. Und ihr habt auch noch die perfekte Ausrede. Es ist noch nicht die Zeit. Vers 2. In anderen Worten, wir machen das ja noch. Ist ja gut. Irgendwann, nur eben nicht heute. Wie gesagt, knapp 20 Jahre vorher waren diese Leute aus der Gefangenschaft zurückgekehrt. Direkt hatten sie begonnen mit dem Tempelbau. Erst hatten sie einen Altar gebaut, damit man opfern konnte. Man hatte also ziemlich bald so eine Art Freilufttempel, könnten wir sagen. Und dann wurde der Grundstein, also das Fundament für den richtigen Tempel gelegt. Und wie das so ist, wenn man irgendein Projekt neu startet, am Anfang sind alle voll motiviert. Aber dann begannen die Probleme. Und wir schauen uns mal 4 von diesen Problemen an. Erstens, es gab ein Volk, das in der Nähe wohnte, die Samariter. Und die Samariter, die hatten auch den Glauben an den Gott der Bibel, aber sie hatten diesen Glauben mit dem Glauben anderer Religionen vermischt. Und völlig zu Recht lehnten die Juden es von daher ab, mit diesen Samaritern zusammen am Tempel zu bauen. Denn die Samariter kamen an und sagen, hey, lasst uns doch zusammen den Tempel bauen. Als die Israeliten das ablehnten, versuchten die Samariter mit allen Mitteln den Tempelbau zu behindern. In Esra 4, Vers 4 lesen wir, da suchte das Volk im Land, gemeint sind die Samariter, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Das zweite Problem, es gab eine Wirtschaftskrise aus Inflation und Missernten. Das wird ab Haggai Kapitel 1, Vers 5 in unserem Abschnitt sehr deutlich. Das dritte Problem war, ziemlich schnell merkte man, nachdem man den Grundstein gelegt hat, der neue Tempel war viel kleiner, viel mickriger und viel schlichter als der alte. Und das konnte man eben schon am Fundament sehen, nicht gerade motivierend. Die Älteren, die den alten Tempel noch kannten, fingen sogar an zu weinen vor lauter Enttäuschung. Und viertens, die eigenen Häuser müssen ja auch gemacht werden. Schließlich braucht man ja etwas zum Wohnen. Und dann ist da noch hier was zu renovieren und da noch was. Und das ist alles wichtig. Und ehrlich gesagt, Gott braucht doch gar kein Haus. Wir brauchen ein Haus, aber Gott braucht doch gar kein Haus. Hatte Gott nicht schon zu Salomo damals gesagt, dass er nicht wirklich in einem menschlichen Gebäude wohnt? Und mit all diesen Problemen und Herausforderungen und Gedanken, die man sich so machte, kam man zu dem Schluss. In Esra Kapitel 4, Vers 24 lesen wir das. Damals hörte das Werk am Haus Gottes in Jerusalem auf und es kam zum Stillstand, bis in das zweite Jahr der Regierung des Königs Darius von Persien. Als Haggai also zu seiner Predigt ansetzte, war seit knapp 20 Jahren nichts mehr am Tempel gebaut worden. Und jetzt könnte man doch sagen, militärischer Widerstand, eine Wirtschaftskrise, die eigenen Häuser, das sollte doch als Ausrede gelten, dafür müsste Gott doch Verständnis haben, oder? Gerade weil wir ja später wirklich weiterbauen wollen. Wir haben das ja nur verschoben. Gott hatte aber null Verständnis. Er hatte so wenig Verständnis, dass er sein Schweigen unterbricht und Haggai auf das Volk loslässt mit dieser knallharten Botschaft. Und die Frage ist, warum stört Gott dieser Baustopp so sehr? Ihn stört es nicht, weil es ihm eigentlich um den Tempel geht. In einem Sinn ist ihm der Tempel nämlich unwichtig. Gott braucht keinen Tempel. Aber das Volk braucht den Tempel und das wusste Gott. Denn durch den Tempel zeigt das Volk, wie viel Sehnsucht es nach Gott hat, wie viel Verlangen es hat nach der Gemeinschaft mit Gott. Denn das war der Tempel. Im alten Bund war der Tempel der Ort, wo man Gemeinschaft mit Gott hatte. Der Ort, wo Gott seinem Volk begegnete. Im Tempel zu sein und Gemeinschaft mit Gott zu haben, das ist im alten Bund ein und dasselbe. Deswegen betet David zum Beispiel im Psalm 27, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Wunderbare Gemeinschaft mit Gott und der Tempel ist ein und dasselbe. Aber das Volk baute lieber schöne Häuser. Getäfelte Häuser, wie wir in Vers 4 lesen, lieber als das Haus Gottes zu bauen. Das darf man jetzt nicht falsch verstehen, schöne Häuser sind nichts Falsches, überhaupt nicht. Das Problem war, diese schönen Häuser wurden den Israeliten damals wichtiger als Gott. Und das war das Problem. Die Israeliten bauen den Tempel nicht. Die Israeliten kehren Gottes Prioritäten um. Und diese umgekehrten Prioritäten, die zeigten sich einfach sichtbar auf den Baustellen. Aber weißt du, die Krankheit, die war nicht auf der Baustelle. Die Krankheit war im Herzen, in der Schaltzentrale unseres Menschseins. Und sie wurde eben nach außen durch diese falschen Prioritäten deutlich. Und genau in diese Wunde legt Gott durch Hagar den Finger. Eure falschen Prioritäten zeigen euer geteiltes, euer träges Herz. Und das hasse ich. Ich, der eifersüchtige Gott, hasse das. Ich dulde nämlich keine Götter neben mir. Und wenn es eure getäfelten Häuser sind. Die Frage ist, wie ist es heute bei uns? Natürlich haben wir keinen steinernen Tempel mehr, an dem wir bauen sollen. Aber wie wir gesehen haben, es ging jetzt gar nicht in erster Linie um diesen Tempel, sondern es geht um dein Herz und als Folge darum um deine Prioritäten. Im Neuen Testament wird deutlich, dass unser Herz oft immer noch so gepolt ist wie das Herz der Israeliten vor 2500 Jahren. In Lukas Kapitel 9 zum Beispiel lesen wir, wie ein Mann Jesus begegnet. Und der Mann war echt gewillt. Jesus sagt nämlich zu ihm, folge mir nach. Und der Mann sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Man muss dazu wissen, dass der Vater vermutlich noch gar nicht tot war und der Mann nur warten wollte, bis sein Vater tot ist. Das konnte noch Jahrzehnte dauern und dann wollte er Jesus nachfolgen. Aber selbst wenn man das weiß, Jesus ist hier ganz schön hart, oder? Lass die Toten ihre Toten begraben. Ja, Jesus ist Gott und Gott ist derselbe, der er bei Hagar war und ist derselbe heute noch. Und Gott hasst geteilte Herzen, er hasst falsche Prioritäten. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, sagt Jesus in der Bergpredigt. Und die Frage, die dir Gottes Wort heute Morgen stellt, ist, wonach trachtest du als erstes? Oder konkreter gefragt, wenn jemand anders deine Kontoauszüge, deinen Terminplaner, deinen Zeitplan analysieren würde, zu welchem Ergebnis käme er bei der Frage, wonach trachtest du als erstes? Was sind deine Prioritäten? Vielleicht denkst du jetzt, das ist wirklich eine gute Frage. Darüber sollte ich mir mal Gedanken machen. Aber ich bin ja Christ, von daher alles gut. Und auf dem Kuchen meines Lebens fehlt eben jetzt noch die Sahne mit den Prioritäten, mit den richtigen. Die kann ich ja noch später hinzufügen. Aber weißt du, genau dieses Später war das Problem, Vers 2. Und es gab keine Zeit für ein Später. Denn das Volk spürte damals schon die negativen Auswirkungen ihrer geistlichen Trägheit am eigenen Leib. Ihr Leben wurde nämlich merkbar schlechter. Mein zweiter Punkt, die Folgen der Krankheit sind umgekehrte Lebensträume. Ab Vers 5 erfahren wir, dass das Volk in einer echten wirtschaftlichen Krise steckte. Und nun, so spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und habt doch nicht genug. Ihr kleidet euch und werdet doch nicht warm. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. So spricht der Herr der Heerscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Vermutlich nutzen die Israeliten unter anderem die wirtschaftliche Lage als Ausrede. Wir können den Tempel nicht weiterbauen, wir haben ja selbst nichts. Gott, das müsstest du doch wissen. Und Gott sagt ihnen durch Hagar, ihr verwechselt Ursache und Wirkung. Ihr sagt, wir haben nichts, deswegen bauen wir nicht. Ich sage euch, ihr baut nicht, deswegen habt ihr nicht. Zweimal sagt Gott, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Vers 5 und Vers 7. Heute würden wir sagen, reflektiere mal dein Leben. Und wenn du ehrlich bist, es läuft gerade nicht. Und du fragst dich, warum? Vielleicht solltest du mal deine Prioritäten checken. Denn eure Wirtschaftskrise ist direkte Folge eures Baustopps, eurer geistlichen Trägheit, eurer falschen Prioritäten, Vers 9. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Heerscharen, um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Woher kommen die Missernten? Ich habe sie geschickt, sagt Gott, weil ihr geistlich träge seid. Ich blies es weg, Vers 9. Ich habe die Dürre gerufen, Vers 11. Kurz auf den Punkt gebracht, sie waren mit ihren großen Lebensträumen aus Babylon zurückgekehrt. Und diese Träume lösten sich jetzt gerade alle in Luft auf. Umgekehrte Prioritäten sorgen für umgekehrte Lebensträume. Was heißt das für uns? Wenn wir Probleme und Leid haben, wenn unsere Lebensträume gefährdet sind oder sogar platzen, sollen wir dann daraus schließen, dass das eine Folge unserer falschen Prioritäten ist? Ich möchte darauf drei Antworten geben. Meine erste lautet Vorsicht, meine zweite lautet Nein und meine dritte Ja. Also, erste Antwort auf die Frage, ist Leid in meinem Leben eine direkte Folge meiner Sünde? Vorsicht. Die Bibel macht deutlich, dass unser Leid und Sünde nicht immer direkt miteinander zusammenhängen. Hiob ist das beste Beispiel. Er lebte ein äußerst vorbildliches Leben und erlebte heftigstes Leid. Und seine Freunde sagten, du musst gesündigt haben, du musst falsche Prioritäten gesetzt haben sozusagen, sonst würdest du nicht leiden. Aber an der Stelle kritisiert Gott die Freunde heftig für diese Antwort. Niemals hängen in der Bibel Sünde und Leid notwendigerweise miteinander zusammen. Es gibt böse Menschen, denen es gut geht, und gute Menschen, die viel leiden. Also Vorsicht, wenn du leidest, suche nicht verzweifelt nach einer Sünde, die das verursachen könnte. Es kann sein, dass es diese Sünde gar nicht gibt. Die zweite Antwort auf die Frage, ist Leid in meinem Leben eine direkte Folge meiner Sünde, lautet nein. Nein deswegen, weil wir uns im Alten Bund befinden. Im Alten Bund war es so, dass Gottes Segen hauptsächlich aus materiellen Gütern bestand. Also dem Land Kanaan, dem Land, was von Milch und Honig fließt. Gute Ernten, Wohlstand, Freiheit, große Familien etc. Und dieser Segen war im Alten Bund ganz eng mit Gehorsam verknüpft. Im 5. Buch Mose war ganz klar angekündigt, wenn ihr gehorsam seid, dann werdet ihr materiell und familiär reich gesegnet. Wenn ihr ungehorsam seid, wird euch ein materieller Fluch treffen. Heute leben wir im Neuen Bund. Und im Neuen Bund ist die Beziehung zwischen Gehorsam und Segen, Ungehorsam und Fluch weniger klar ausgeprägt. Denn unsere Segnungen sind hauptsächlich geistlich. Durch den Heiligen Geist. Es ist Gemeinschaft mit Gott, Freude an der Gemeinschaft. Und deswegen können wir jetzt nicht so einfach den Bogen schlagen zwischen Gehorsam bzw. Ungehorsam und Gottes materiellem Segen und dass es uns hier in dieser Welt gut geht. Da hat sich tatsächlich durch Jesus etwas geändert. Und die dritte Antwort auf die Frage, ist Leid in meinem Leben eine direkte Folge meiner Sünde, lautet, klingt vielleicht jetzt erstmal verwirrend, ja. Ja, nachdem wir Vorsicht geantwortet haben und nein, jetzt also ja. Denn auch wenn wir im neuen Bund leben, die Beziehung zwischen unserem Verhalten und unserer Sünde und dem Leid ist nicht gänzlich gestorben. Paulus schreibt an die Korinther, dass in der Gemeinde einige krank geworden sind und einige sogar gestorben sind, weil sie das Abendmahl falsch gefeiert haben. Ananias und Sapphira betrogen den Heiligen Geist und starben auf der Stelle im Neuen Bund. Und andersrum gilt dasselbe. Jesus selbst sagt in der Bergpredigt, trachtet zuerst nach Gottes Reich und dann wird euch alles andere hinzugefügt werden. Und was ist dieses alles andere? Jesus hatte in den Versen vorher ausführlich über materielle Güter gesprochen. Er hat von Kleidung und von Nahrung gesprochen. In anderen Worten sagt Jesus, setze die Prioritäten richtig und ich kümmere mich um alles andere. Wie kann es praktisch aussehen? Ein Beispiel. Ein amerikanischer Theologieprofessor berichtet einmal von einigen seiner Studenten. Und bei den Studenten lief es im Studium einfach gar nicht. Die Leistungen wurden immer schlechter. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt lief es plötzlich richtig gut. Und deswegen, weil er verwirrt war, nahm er die Studenten eines Tages zur Seite und sagte so: Sag mal, was macht ihr eigentlich anders? Also, vorher waren eure Noten nicht so pralle und jetzt läuft es richtig gut. Was habt ihr anders gemacht? Sie haben gesagt, wir haben am Anfang sehr viel gelernt. Auch ganze Sonntage durch. Manchmal sind wir gar nicht mehr in den Gottesdienst gegangen, wir hatten nicht mal mehr dafür Zeit oder nur noch, um dann schnell wieder nach Hause zu gehen und weiter zu lernen. Und es ging nichts vorwärts. Die Noten wurden immer schlechter. Bis wir uns eines Tages gesagt haben, wir machen das jetzt anders. Wir sind jetzt 6 Tage fleißig, aber der Sonntag gehört Gott und der Ruhe. Und seitdem läuft es deutlich besser. Ja, wie paradox, sie lernten weniger und wurden besser, weil sie Gott gehorchten und sonntags die richtigen Prioritäten setzten. Weißt du, das ist natürlich keine Garantie. Gott ist kein Automat. Und doch hat er uns diese Verheißung gegeben, wenn wir die richtigen Prioritäten setzen, dann wird er sich um alles andere kümmern. Vielleicht stellst du jetzt fest, dass einige deiner Prioritäten im Leben falsch sind. Und fragst dich, was soll ich jetzt machen? Was du brauchst, ist eine Umkehrung der umgekehrten Prioritäten. Es ist die Umkehr zu Gott. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Die Heilung der Krankheit ist die Umkehr zu Gott. Wir hatten die Symptome, die falschen Prioritäten. Und wir hatten die Folgen, die umgekehrten Lebensträume. Das Leben lief nicht mehr so, wie das Volk es sich wünschte und auch erwartet hatte, als sie zurückgekehrt waren. Und es gibt dafür eine Heilung, nämlich die Umkehr zu Gott. Vers 8. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Und was machte das Volk in der Situation? Die Botschaft von Haggai war ja nicht ermutigend. Die war sogar größtenteils negativ. Sie war nicht das, was wir spontan eine gelungene Predigt nennen würden. Aber sie zeigte Wirkung. Und das sehen wir an den 3 Reaktionen des Volkes. Erst hören sie, dann begreifen sie und schließlich handeln sie. Als erstes hören sie, Vers 12a, da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Jeschua, der Sohn Jozadaks, der Hohepriester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn ihres Gottes und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr, ihr Gott, ihn gesandt hatte. Das Volk hört, und zwar richtig. Ja, es ist nicht so ein Hören zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus, sondern richtig. Sie begreifen, es ist zwar Haggai, dem wir hier gerade zuhören, aber was er sagt, ist eine Botschaft, die direkt von Gott kommt und die in unser Leben hineinspricht. Meine Frage an dich ist, ist dir das bewusst, wenn du eine Predigt hörst oder Gottes Wort liest? Von all den News und den WhatsApp-Nachrichten, den SMS, den Instagram- oder Facebook-Posts, den Plakaten oder Werbezeitschriften unterscheidet sich das Wort Gottes und die Predigt radikal und absolut. Das hier ist Gottes Wort. Die Leute verstanden das und sie hörten zu und sie hörten wirklich zu. Und dann passiert noch mehr. Vers 12 Ende, das zweite, was passiert, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Sie hören und dann begreifen sie. Und es haut sie inhaltlich von den Socken. Das heißt, sie fürchteten sich vor dem Herrn. Und hier geht es nicht einfach um Gottesfurcht. Gottesfurcht lesen wir im Alten Testament sehr häufig, auch im Neuen Testament. Und man beschreibt sie am besten mit einer staunenden, anbetenden, freudigen Furcht vor Gott. Aber hier geht es nicht einfach um die, ich sag mal, normale Gottesfurcht, die wir so kennen. Hier steht nicht, sie fürchteten Gott. Hier steht, sie fürchteten sich vor Gott. Das ist viel stärker. Ja, wir können uns vorstellen, sie zitterten vor Angst. Und das zu Recht. Sie begriffen in dieser Predigt, wir haben unseren Schöpfer, unseren Erhalter, unseren Erlöser, unseren Bundesfreund, unseren Richter und König in unserer Prioritätenliste nach unten geschoben. Und zwar unter die Dekoplatten an unseren Wänden zu Hause im Wohnzimmer. Und wir haben das nicht mit einem lieben, aber total harmlosen Opa gemacht, sondern mit dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dem Gott, der vor ein paar Jahrzehnten erst dem einen mächtigsten Mann dazu gebracht hat, sie alle hunderte von Kilometern umzusiedeln und der ein paar Jahre später den nächsten mächtigsten Mann der Erde dazu gebracht hat, diese Umsiedelung wieder rückgängig zu machen. Die Leute hatten Angst vor diesem Gott und das zu Recht. Denn geistliche Trägheit ist kein Kinderspiel. Und falls du jetzt denkst, naja, das ist ja Altes Testament, dann muss ich dich enttäuschen. Durch Johannes schreibt Gott am Anfang der Offenbarung an die Gemeinde in Laodicea. Wir haben das eben gelesen. Und da heißt es, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, könnten sagen, Krankheit der geistlichen Trägheit, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund, sagt Gott. Gottes Kinder hatten Angst vor ihrem Vater. Aber sie blieben dabei nicht stehen. Als Drittes handelten sie, Vers 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeschuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, sodass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen. Und zwar am 24. Tag des 6. Monats, im 2. Jahr des Königs Darius. Gut 3 Wochen nach der Predigt fangen sie mit dem Bau an, oder wieder an. Und berücksichtigt man, dass man, bevor man mit einem Bau anfängt, noch Material besorgen muss und so weiter und so fort, können wir sagen, sie gingen direkt von der Predigt ans Werk. Sie hören, sie begreifen, es ist wirklich, sodass sie sogar vor Gott Angst haben und sie handeln direkt. Gottes Wort sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich weiß nicht, wie oft es mir so ging, ich saß in Predigten, habe mir das so angehört, und dachte mir, schöner Gedanke, du müsstest echt mal in deinem Leben was ändern. Weißt du, der Teufel liebt deine Müsstemals. Heute ist der Zeitpunkt, etwas zu ändern, wenn etwas in deinem Leben falsch läuft. Wenn du heute feststellst, dass deine Prioritäten verschoben sind. Und wie setzt man jetzt richtige Prioritäten? Wir haben ja heute keinen Tempel mehr, an dem wir mitbauen können. Erinnert euch noch einmal, wofür der Tempel da war. Es war der Ort der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und die Frage ist, wo haben wir heute Gemeinschaft mit Gott? Wenn wir Gott in seinem Wort und im Gebet suchen, nicht einfach als so ein Ritual aus Tradition, was man halt als guter Christ so macht, sondern wenn wir Gott selbst, ihn als Person, ihn als unseren Erlöser suchen. Und das sollen wir alleine tun, das sollen wir in der Familie tun, aber der zentrale Ort, wo das passiert, ist hier in der Gemeinde. Die Gemeinde ist dann auch die Gemeinschaft, der Ort, den Gott zum Tempel des neuen Bundes erklärt hat. Der Tempel Gottes, das seid ihr, sagt Gott zu der Gemeinde der Korinther. Und die Leute vor 2500 Jahren, die kehrten um. Wobei, wer kehrt hier eigentlich wen um? Einerseits lesen wir, dass die Leute hörten, sie fürchteten sich und sie begannen mit dem Bau. Andererseits lesen wir in Vers 14, und der Herr erweckte den Geist Zerubabels und den Geist Jeschuas und den Geist des ganzen Volkes. Gott fordert die Umkehr in seinem Wort, aber er schafft auch die Umkehr durch sein Wort. Gottes Wort hat die Kraft, Umkehr zu bewirken. Der bekannte amerikanische Theologe R.C. Sproul, der vor ein paar Jahren gestorben ist, der sagte einmal, die meisten Probleme in unseren Gemeinden von heute kommen daher, dass wir nicht mehr an die Kraft des Wortes Gottes glauben und ihm von daher irgendwie auf die Sprünge helfen wollen. Hier bei Haggai haben wir ein eindrückliches Beispiel von der Kraft des Wortes Gottes. Gott wirkt die Umkehr, die er fordert, durch die Predigt Haggais. Und gleichzeitig sind die Menschen für die Umkehr zu 100% selbst verantwortlich. Sie sind aufgerufen zu hören. Sie sind aufgerufen umzukehren. Sie sind aufgerufen, jetzt endlich mal zu bauen. Und das geht in unserem Kopf vielleicht manchmal nicht ganz zusammen. Ganz Gottes Wirken, ganz unsere Verantwortung. Aber weißt du, es hat einen praktischen Grund.
Das Wissen, dass es Gott ist, der diese Umkehr wirkt, der bewahrt uns vor Stolz und Hochmut. Es ist nicht unser Verdienst, wenn wir zu Gott umkehren. Die Leute damals konnten sich nicht einbilden, oh, wir sind ja so viel besser als unsere Vorfahren, die ins Exil mussten. Und auf der anderen Seite, das Wissen um unsere Verantwortung bewahrt uns vor Passivität. Davor, dass wir unsere Hände in den Schoß legen und denken, ach, ich warte mal ab, ich lass Gott mal machen. Das ist wie bei normalen Krankheiten übrigens auch. Ja, wenn wir krank waren, vielleicht längere Zeit und dann wieder gesund geworden sind, dann danken wir Gott dafür, dass er uns gesund gemacht hat. Es ist Gottes Werk an uns, dass wir wieder gesund geworden sind. Aber gleichzeitig hatten wir die Verantwortung, einen Arzt aufzusuchen, uns zu schonen, vielleicht Medikamente zu nehmen, uns ins Bett zu legen, was auch immer. Gesund zu werden ist niemals unser Verdienst. Es ist Gottes Geschenk, aber es ist immer unsere Verantwortung. Und genauso ähnlich ist es auch mit den Prioritäten in deinem Herzen, mit der Umkehr zu Gott. Mit der Umkehr zu dem Gott, mit dem nicht zu spaßen ist. Die Israeliten fürchteten sich vor ihm und das zu Recht. Aber dann schaut mal, wie Gott auf ihre Furcht antwortet. Vers 13. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk: Ich bin mit euch, spricht der Herr. Ich bin mit euch. Das ist nicht einfach eine Information, so nach dem Motto: Hallo Leute, ich bin übrigens auch noch da. Nein, das ist die Liebeserklärung Gottes in der ganzen Bibel schlechthin. Das, worum es im Kern in dem Bund zwischen Gott und uns geht. Den Bund, den wir mit Füßen getreten haben und deswegen alles verloren haben. Das wussten die Israeliten damals. Aber den Bund, den Gott nicht einfach aufgegeben hat, sondern er ist ein Bund, für den Gott sogar seinen eigenen Sohn gegeben hat. Um mit uns zu sein, hat er Jesus zum Immanuel gemacht. Wir haben es eben gesungen, zum Gott mit uns. Und ihn schlussendlich mit seinem eigenen Blut, diesen Bund mit uns besiegeln lassen, um bei uns sein zu können. Gott ist bei uns, obwohl wir so oft unsere Prioritäten falsch setzen. Er verlangt von uns Umkehr. Ernsthafte, wirkliche Umkehr. Aber er ist nicht nachtragend, sondern überragend geduldig. Und deswegen sagt er den Israeliten: Ich bin mit euch, Vers 13. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Er sagt das, bevor die Israeliten überhaupt wieder anfangen zu bauen, Vers 14. Da war diese Gemeinde in Laodicea. Neuer Bund jetzt. Unsere Zeit. Auch lauwarme Nachfolger. Ganz ähnlich wie die Leute zur Zeit Haggais. Und Jesus droht ihnen: Kehrt ihr nicht um, so werde ich euch ausspeien aus meinem Mund. Falsche Prioritäten haben ernsthafte Konsequenzen, wie zur Zeit Haggais. Aber wie bei Haggai auch, ist das nicht alles, was Jesus zu dieser Gemeinde sagt. Sondern er sagt ihnen am Ende auch: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Amen.